Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
So, diesmal gibt's was für die Lötkolben-Freunde, ein bisschen mehr als ein Bastelprojekt. Und dann gibt's noch viel mehr andere Themen, aber zunächst einmal sind wir bei der Folge 167 gelandet. Und 167, das geht so schnell vorwärts. Und ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, diesmal ohne Stöpsel. Und frage dich, möchtest du auch begrüßen?
Ja. Ja? Darf ich das auch?
Nö, wenn du sagst ja,
dann... Ich begrüße Sie ebenfalls ganz, ganz herzlich, alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer. Und was der Wolfgang Back da gesagt hat, ich muss den Kollegen da ein bisschen korrigieren, Software lötet man nicht. Aber da sprechen wir nachher noch drüber.
Na, es geht aber auch um Hardware.
Ja?
Letztendlich, oder?
Ach so.
Es muss ja Hardware vorhanden sein, damit Software laufen kann.
Ah ja.
Und diese Hardware, die musst du zum Teil auch löten. Also Platinen machen und so Sachen. Aber wir wollen die Sendung anfangen mit einem Beitrag wieder mit Peter Welchering. Und es geht heute um XP und um Vista und um Windows 7. Wo sind wir eigentlich da gelandet? Wird das XP weiterhin so das Betriebssystem sein, was so in Firmen gefahren wird? Denn kaum jemand hat da ja wohl auf Vista umgestellt. Von anderen höre ich, dass jetzt das Windows 7 wahrscheinlich sowas wird, wo man zuschlagen will oder zuschlagen wird. Was passiert da, Peter Welchering?
Ja, ein Analyst hat mir gesagt, XP habe ein ewiges Leben. Das würde gerade bei Microsoft passieren. Wenn man mal genau drauf guckt, steckt zunächst mal dahinter die sogenannten Wartungsfristen und die sogenannten Downgrade-Fristen für XP. Die sind verlängert worden, und zwar bis April 2010. Und dahinter steckt, es wird also wohl weiterhin Patches geben. Eben XP wird gewartet werden vom Betriebssystemhersteller Microsoft. Aber vor allen Dingen die OEM-Hersteller, für die ist ganz interessant, sie können nach wie vor XP-Versionen von Microsoft bekommen und können dann ihre Kunden dann diese XP-Versionen weiterverkaufen, allerdings unter anderem Namen. Eine solche XP-Version, die heißt dann beispielsweise Windows Downgrade Version sowieso. Und was man dann eben bekommt, wenn man diese Windows Downgrade Version bestellt, das ist dann ein natives XP. Und das Ganze ist zunächst mal bis April 2010 verlängert worden. Bekannt geworden ist es, weil Judith Packett das bekannt gemacht hat, dass sie diesen entsprechenden Vertrag mit Microsoft jetzt haben. Aber Insider sagen, das wird sich auch noch weit über den April 2010 hinaus verlängern. Man rechnet damit, dass Windows 7 zum Weihnachtsgeschäft an den Markt gebracht wird. Und dann geht man davon aus, dass man mindestens noch ein halbes Jahr lang auch diese Downgrade-Möglichkeit für XP.
Das ist aber jetzt das längste Betriebssystem von der Zeit, wo es auf dem Markt ist, was Windows jemals, was Microsoft jemals geschaffen hat. Ja? XP, wie lange gibt es das jetzt schon?
2000 war der Vorgänger. Der ging wie lange? Bis 2002? Drei?
Ja, 2002 war die Markteinführung.
Ja, ja, Also sind jetzt schon 7 Jahre und da kommen noch ein paar drauf. Naja, ganz schön.
Ja, ja, das Vista hat ja wohl auch einiges eingeknickt da bei Microsoft, denn es gab wohl noch nie ein Betriebssystem, was so viele Probleme gestartet hat, gleich am Anfang, und was so ungeliebt auch heute noch ist. Ich meine, das Release, Candidate Release, also so eine der letzten Ausgaben, wurde ja wieder sehr kräftig geladen und läuft wohl auch bei vielen Leuten, und viele Leute sagen, oder viele Firmen sagen ja, bei Windows 7 werden wir dann sicherlich mal wieder einsteigen müssen, weil sie scheinbar irgendwie was Neues brauchen, weil das tatsächlich schon so lange gelaufen ist. Hat Windows 7 mittlerweile einen guten Ruf?
Ja, Windows 7 hat einen ganz guten Ruf. Nach dem, was man auch von einigen Testanwendern hört, soll es stabil laufen, soll es nicht so überdimensioniert sein. Aber was man eben auch hört, besonders begeistert zeigen sich einige Testanwender von einer Virtual Machine genannten Anwendung. Die erlaubt es nämlich, dass man native Software, die eigentlich für XP geschrieben wurde, auf Windows 7 laufen lassen kann. Also man muss da keine neuen Versionen herausgeben. Und das ist vor allen Dingen für Unternehmensanwender ganz spannend, vor allen Dingen auch für kleinere Unternehmensanwender, die sich nicht unbedingt leisten können, dass sie bestimmte Spezialsoftware einfach nochmal neu programmieren lassen, die auf XP angewiesen ist, sondern die kann dann genauso, ohne noch einmal umgestrickt zu werden, auf Windows 7 laufen.
Also dann hilft doch bitte mal, einen Nicht-Windows-Anwender zu verstehen, warum ein neues Betriebssystem kommt, auf das man dann upgraden kann, beziehungsweise was man kaufen kann oder mit neuen Computern mitbekommt, zwangsweise mehr oder weniger, wenn man dann gleichzeitig ein altes Betriebssystem mitgeliefert bekommt, damit man seine Software laufen lassen kann. Das verstehe ich nicht ganz.
Ja. Das hat unter anderem damit zu tun, welche Anwendungssoftware denn für welches Betriebssystem besonders optimiert geschrieben wurde. Und da hat, weil XP eben sehr lange läuft, XP sehr viel Anwendungssoftware, die wirklich auch für XP optimiert wurde. Und vor allen Dingen kleine Firmen haben da einfach das Problem, die können es sich nicht leisten, einige tausend Euro dafür auszugeben, dass sie dann beispielsweise eine Vista-fähige oder eine Windows 7-fähige Version dieser Spezialsoftware haben. Die müssen bei XP bleiben. Und darauf musste Microsoft reagieren. Es ist übrigens, wenn ich das richtig sehe, wirklich zum ersten Mal in der Firmengeschichte Microsofts, dass die vor allen Dingen auf die massiven Proteste von kleinen Unternehmen dann doch so weitgehend eingegangen sind. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen und das scheint zum ersten Mal gewesen zu sein, dass Microsoft hier vor allen Dingen kleinen Unternehmen so etwas zugestanden hat.
Aber warum sollen denn diese Firmen denn dann überhaupt erstmal Windows 7 kaufen, wenn sie dann doch XP laufen lassen?
Weil das XP eingestellt
wird. Naja, was sie häufig ja, eben, was sie ja häufig, ja, weiß man noch nicht.
Was
sie häufig
Logik
kaufen, ist ja dann tatsächlich ein XP, ne?
Ja.
Das war ja auch bei Vista so. Viele Vista-Versionen sind ja als Vista-Versionen verkauft worden, aber dahinter steckte dann ja eben vor allen Dingen im Unternehmensbereich die sogenannte Downgrade-Version. Mhm. Das heißt, was ich dann wirklich so physikalisch bekam, das war eine CD oder das war vorinstalliert auf der Maschine ein natives XP.
Ja, denn das ist mir selbst passiert. Ich war ja einer der frühen Vista-Lader und dann hatte ich Software, die kostete 3.300 Euro, war aus dem Jahre 2005. Das ist der NetArchitect. So, und diese Software, die lief nicht mehr auf Vista. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich 3.300 Euro in den Sand geschrieben habe. Wenn ich die laufen lassen will, muss ich eine VMware oder eine virtuelle Maschine einrichten und darauf dann XP machen oder Windows 2000 machen und danach dann den Architekt installieren. Also da muss man sich an den Kopf greifen, was man da eigentlich so vollbringen muss. Kann doch alles nicht wahr sein.
Ja, und da haben eben viele kleine Firmenanwender gedacht, das wollen wir einfach nicht. Dazu haben wir weder Zeit noch Geld noch Lust und auch nicht die Mitarbeiter, die sich um all das kümmern. Können wir auch nicht. Wir sind beispielsweise als kleine Zulieferer irgendwo in einem ganz anderen Kerngeschäft. Wir wollen uns damit überhaupt nicht kümmern. Microsoft, mach entweder deinen Job ordentlich, gib uns diese Möglichkeit oder wir steigen um auf andere Betriebssysteme. Und da ist Microsoft dann auch ein Stück weit schwach geworden.
Ist Microsoft eigentlich in irgendeine Richtung geraten mit Vista oder mit den Visionen, die sie hatten vor Vista, wo sie jetzt wirklich massive Probleme haben? Denn das, was ich jetzt so gehört habe mit Windows 7, das wird ja nun kostenlos bis nächstes Jahr quasi verteilt, damit die Leute wahrscheinlich ja nicht weglaufen und ein altes Betriebssystem dazugeliefert. Das hört sich ja nicht so an wie ein erfolgreiches Unternehmen, was ein neues super Produkt bringt, sondern das hört sich an wie jemand, der kämpft, damit er nicht ertrinkt.
Ja, das hört sich eigentlich sogar viel schlimmer an. Man muss eines ganz klar sehen, Vista war ein Dinosaurier-Betriebssystem.
Ja.
Ein Dinosaurier-Betriebssystem für feste, stationäre PCs mit riesen Festplatten, mit riesen Arbeitsspeicher geschrieben und überhaupt nicht angepasst an die Erfordernisse der mobilen, modernen Anwendungen. Das muss Microsoft jetzt wieder gut machen. Es scheint so, als hätten sie begriffen, dass sie hier tätig werden müssen, als hätten sie auch einige Dinge mit Windows 7 schon umgesetzt. Aber da stehen sie eben auch noch vor einem ganz, ganz langen Weg.
Linus Torvald hat gewarnt und hat gesagt, auch wenn jetzt viele Leute so toll über Windows 7 erzählen oder das sei so ganz toll und statt einem Gigabyte Speicher nur noch 380 Megabyte Hauptspeicher, Vorsicht, es ist ein schlechtes Betriebssystem und es bleibt ein schlechtes Betriebssystem. Bei wem soll man glauben?
Ja, ob Betriebssysteme gut oder schlecht sind, entscheidet sich ja letztlich danach, welche Software läuft darauf, mit welchen Fehlermeldungen habe ich es immer zu tun, wie schnell werden Patches ausgeliefert, die bestimmte Sicherheitslücken oder bestimmte falsche Programmierungen dann auch wieder schließen. Das kann man nicht so ganz undifferenziert sagen. Auf alle Fälle bei Vista war es tatsächlich so, dass Microsoft hier völlig am Markt vorbei ein Angebot gemacht hat und der Markt hat Microsoft auch ein Stück weit abgestraft und da sind bei Microsoft dann furchtbar viele Leute ganz nervös geworden, weil sie gedacht haben, wir sind inzwischen so groß und beherrschen den Markt, haben den so im Griff, dass der Markt doch eigentlich nur das tun kann, was Microsoft will und siehe da, der Markt kann auch anderes tun.
Hat das was mit DRM zu tun gehabt? Denn Microsoft hat sich ja mit Vista sehr, sehr eng mit dem DRM-Gedanken, dieses Digital Rights Management verbunden gefühlt und hat alles getan, was so die Industrie von ihnen verlangt hat oder vielleicht noch nicht mal verlangt hat, nur angedacht hat.
Naja, das war eigentlich im Vor-Vista-Stadium. Da haben sie ja gesagt, wir werden ein Digital Rights Management an den Markt bringen, bei dem alles Mögliche zertifiziert werden muss. Als dann die ersten Vista-Versionen am Markt waren, da war das ja eigentlich schon wieder obsolet, weil ich musste dann, was ja auch die Verbraucher zu Recht gefordert haben, natürlich nicht mehr meine Kamera erst zertifizieren lassen, weil die gehört mir und ich will entscheiden, ob ich die anschließe an den PC. Also da hat Microsoft im Vorstadium, in der sozusagen Vormarktphase von Vista auch sehr viel Vertrauen bei den Verbrauchern kaputt gemacht, weil sie sich tatsächlich da zu stark an bestimmte Industriekreise angelehnt haben.
Aber Microsoft wollte wohl auch selbst damit verdienen, denn die haben ja auch riesige Datenbanken mit Bildern und allen möglichen Sachen aufgekauft, die sie als Dienstleistung dann verfügbar machen wollten.
Ja, damit wollten die Geld verdienen und vor allen Dingen wollte Microsoft mit den Zertifikaten Geld verdienen, weil diese Zertifikate für die zusätzliche Hardware, die sollten ja so die ursprünglichen Planungen auch nicht umsonst sein, für die sollte der Benutzer ja noch etwas zahlen. Aber das ist ja nun überhaupt nicht aufgegangen.
Also das ist irgendwo mich erschreckt, wenn ich einen MP3-Player dann an Vista anschließen wollte, dann musste ich Geld an Microsoft bezahlen, dass die mir sagen, was ich in meine Hardware reinschreiben muss, damit Vista die akzeptiert. Ja, Weltherrschaft sollte da wohl in einer Art angestrebt werden, in einer digitalen Art und Weise, aber Gott sei Dank ist es schiefgegangen. Und mal sehen, vielleicht gibt es neue Betriebssysteme ja wirklich etwas Schönes, aber wird auf jeden Fall an mir vorbeigehen.
Ja, und es gibt auch andere Vergleiche. Einen Vergleich habe ich heute Morgen in der Anzeige gesehen. Es war mal ein Riese, der hieß Kodak und er hat alles beherrscht, was Fotografie war. Heute Morgen habe ich eine Kamera gesehen mit 10 Megapixel, wunderbar großem Display von Kodak für 49 Euro. Das geht auch ruckzuck, kann man auch Weltmärkte verlieren. Also nicht, dass Microsoft dasselbe passiert. Danke, Peter.
Ja, danke nach Köln.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist, na, sagen wir mal, so in eigener Sache. Ganz selten, dass so etwas passiert. Aber hier bei uns im Studio, das Mischpult, das hat so langsam Altersschwäche. Und Manfred Kläuber sitzt hier neben mir im Studio. Hallo Manfred.
Hallo.
Du brauchst unbedingt jetzt ein neues Mischpult, unter anderem eben auch, um unsere Podcast oder Audiocast oder was auch immer aufzunehmen.
Also wenn es nur das Mischpult wäre, wäre es relativ einfach. Die Mischpulte gibt es ja wie Sand am Meer zu kaufen, auch mittlerweile in den einschlägigen Musikalienläden. Da kann man auswählen aus hunderten verschiedener Mischpulte. Und ich glaube, ich habe da auch schon, ich sag mal, mein Lieblingspult im Auge. Ich werde also ein Standard-Mischpult kaufen, ein digitales Mischpult. Das Problem ist nur, wir betreiben ja das Studio hier mit sehr vielen Funktionen, die normalerweise nur in Rundfunkstudios vorkommen. Also zum Beispiel diese ganzen Telefoninterviews oder dass eben halt draußen jemand sitzt und euch Informationen reingibt, dass ja hier Kommunikation betrieben werden kann. Das ist eine Sonderfunktion, eben halt diese ganze Kommunikation und die deckt kein Mischpult ab, was es auf dem Markt gibt.
Das heißt, es muss dann zusätzlich eine Steuerung entwickelt werden. Die hast du eigentlich auf dem Papier auch schon soweit fertig. Und für diese Steuerung brauchen wir dann auch ein Programm, welches die Funktionen, die definiert sind, das hast, ich glaube 20 Seiten hast du mir geschickt, hast du aufgeschrieben,
ja,
was
genau
die alles sein können soll. Und das muss entwickelt werden.
Also wir haben ja hier zum Beispiel auch im Studio, wo wir gerade sitzen, so eine Kommandobox. Da gibt es eben halt die Möglichkeit, dass man auf die verschiedenen Übertragungsgeräte zum Telefon, dass man da drauf sprechen kann, dass man hier die Lautstärke der Kopfhörer und der Lautsprecher einstellen kann und sowas alles. Und das Ganze wird realisiert über eine sogenannte Kommandoanlage. In dieser Kommandoanlage laufen also alle Signalquellen zusammen, die man hat, und die muss man dann letztendlich so verschalten, dass man eben halt da Kommandos reinsprechen kann und dass das Programm unterbrochen wird und wie auch immer. Also relativ kompliziert, was die Audioseite angeht. Nun kenne ich mich mit Audiosachen gut aus, also würde ich mal so behaupten. Und habe da also lange drüber gegrübelt, wie man das machen kann und habe eine Kreuzschiene entwickelt, die digital gesteuert werden kann. Und die würde ich jetzt gerne realisieren. Bloß meine große Schwäche ist eigentlich die digitale Steuerung. Also ich kann zwar so ein bisschen Mnemonics von Z80, ich kann auch an 6802 programmieren und habe in meinem Leben auch irgendwann mal sicherlich Basic gelernt. Ich habe sogar Pascal gelernt, aber ich bin da einfach nicht auf der Höhe der Zeit und vor allen Dingen auch die ganzen digitalen Schnittstellen. Also wie kann ich zum Beispiel so eine Box, die 20 Meter entfernt vom Zentralcomputer steht, anschließen, sodass es störungsfreien Betrieb geben kann, dass es auch schnell reagiert und sowas. Also all das, da brauche ich eigentlich Unterstützung. Und es gibt sicherlich ganz viele Leute, die das können.
Ja gut, wir haben ja in unserem ersten Gespräch dann damit abgeschlossen, dass ich gesagt habe, lass uns doch einfach mal die Community fragen, im Forum fragen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die an dem ATM18-Projekt teilnehmen, die selbst Dinge entwickeln, die ich vorher nicht geglaubt habe, die wirklich großartig sind. Und es gibt auch eine ganze Menge Leute, die uns schon oft angeboten haben, mitzuhelfen, wenn wir als Computer Club 2 Hilfe brauchen. Wir brauchen Hilfe. Wir werden also jetzt deine Dokumentation online stellen. Ich muss mal sehen, irgendwo auf die Homepage, wird vielleicht noch im Laufe der Woche passieren. Und vielleicht steht es auch schon da. Und dann können wir eigentlich nur darauf hoffen, dass sich im Forum Leute melden und dass dort dann die Diskussion beginnt, wer denn das Projekt übernimmt, wer das leitet, wer mitarbeitet und die Sachen auswertet. So, und dann, wie sieht es denn aus, wenn irgendwelche unklaren Sachen sind? Fragen zum Beispiel, kann man dich direkt ansprechen?
Klar, also wir können das auch vor allen Dingen, ich denke mal, per Mail machen, weil direkt ansprechen ist so eine Sache. Ich bin viel unterwegs und muss ja auch arbeiten, aber über Mail kann man das eben mal dann entkoppelt machen, zeitentkoppelt. Ich würde mich dann auch freuen, wenn man da wirklich eine Diskussion machen kann. Das Projekt ist ziemlich ambitioniert, muss man auch sagen. Also das ist nicht ganz einfach, was da passieren muss. Auch Softwaretechnik und Hardwaretechnik muss schon also richtig was reingetan werden. Ich kann das jetzt nur so anbieten, dass alles das, was ich schon für die Audioschiene entwickelt habe, und das sind sehr viele Sachen drin, auch finde ich jedenfalls interessante Schaltungsteile, die ich zusammengefunden habe, die ich dann weiterentwickelt habe, das würde ich alles auf die Seite stellen, kann sich jeder draus bedienen. Mhm. Und ich würde mich dann freuen, wenn es Input geben würde, eben halt für Prozessoren, mit welchem Prozessor kann man das am besten machen, mit welchen Schnittstellen, Bausteinen arbeitet man da. Also es muss jetzt nicht so weit gehen, dass ich da irgendwelche fertigen Schaltungskonzepte oder sowas erwarte, sondern einfach wichtige Hinweise darauf, wie kann man es am besten realisieren. Ja, und dann würde ich hingehen und nochmal dafür eine zentrale Steuereinheit entwickeln und diesen Zentralprozessor auch selber dann entwickeln und mir dann wirklich diese Ideen auch zunutze machen wollen.
Vielleicht gibt es ja auch Leute, die Spaß daran haben, uns wirklich zu helfen an einer Stelle, wo wir aus vielen Gründen nicht weiterkommen und dass wir im Forum dann einen eigenen Thread eröffnen. Manchmal sage ich auch Faden dafür, wenn ich die Leute, die immer schlau sein wollen, das sagen. Und dass wir dort drin dann die Kommunikation und auch die Diskussion führen, wer kann was machen, wie sind die Vorschläge und vielleicht entwickelt sich daraus dann wirklich das neue Projekt, dieses Projekt, was dann später als Steuerung für unser neues Mischpult hier im Studio dienen kann. Ich bin überzeugt davon, Manfred, dass wir in absehbarer Zeit eine rege Diskussion haben und ich werde selbst mithelfen, wenn es irgendwo Kommunikationsprobleme geben sollte, damit das Ding vorangeht. Wir wollen ja, und das wollen Sie da draußen auch und ihr alle, die uns hört, unseren Computerclub auch weiter aufnehmen im Rest des Jahres und nicht, wenn dieses alte Mischpult irgendwann mal dann ganz den Geist aufgibt, beziehungsweise die Steuerung, dass wir dann hier sitzen und etwas sagen und keiner hört's mehr. Das will keiner haben.
Obwohl, ganz so schlimm ist es noch nicht, dieses Mischpult, das ist ein sehr gutes Mischpult, aber es hat so seine Altersschwächen, es ist Analogtechnik, ich liebe eigentlich die Analogtechnik, aber so langsam ist einfach mal eine Renovierung fällig, aber es ist nicht so, dass hier alles kracht und demnächst anfängt irgendwie zu dampfen oder so, weil das Mischpult abbrennt, also keine Angst, so weit ist es nicht.
Ja, ich weiß ja, dass die Technik noch gut ist, wir arbeiten ja sehr oft damit, wir machen ja auch andere Sachen hier. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen Druck machen und so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Also, macht euch ran, es steht im Internet, es steht im Forum, es steht auf der Homepage und wir sind für jede Hilfe dankbar und für jeden, der mit anfasst. Bis dann. Herr Kollege Back.
Ja?
Bist du Pirat?
Pirat?
Ja, im Moment boomt diese Branche
ja
wieder.
Ja. Meinst du jetzt Somalia oder meinst du diesen abgeblasenen
Angriff? Nein, ich meine die Piratenbucht, kennst du die?
In Somalia?
Nein, in Schweden.
In Schweden? Ach so, das meinst
du? Pirate Bay.
Ach, das Urteil da, das ganz schön hart war.
Ja, da muss man mal darüber nachdenken, was das jetzt eigentlich bedeutet. Da ist also ein Betreiber eines BitTorrent-Trackers gewesen. Das waren drei Leutchen. Und die haben...
Also eine Tauschbörse.
Eine Tauschbörse letztendlich, wo jeder seine Sachen hochstellen konnte. Und die haben nun öffentlich natürlich die Regierung verspottet und dummes Zeug erzählt und also richtig schön provokativ gearbeitet. Und sind dann auch von der Industrie prompt verklagt worden, weil sie die Plattform zur Verfügung gestellt haben, um solche Sachen illegal aus Sicht der Industrie zu tauschen und sind verurteilt worden. So, jetzt könnte man sagen, na ja, die haben es ja gewusst und ist ja alles soweit in Ordnung. Aber es gibt eine Sache, es gibt mehrere, aber eine, die ich erstmal so hervorheben will, wo ich mir an den Kopf fasse und sage, ist denn das wirklich wahr? Thomas Nordström, das ist der Richter, der diese Leute verurteilt hat, den einen zu einem Jahr Gefängnis und 2,7 Millionen Euro an Schadensersatzleistung.
Ja, an Warner Bros., Sony Music Entertainment, EMI, Columbia Pictures und so weiter,
die man erkennt. Weil die so arm sind und das unbedingt brauchen. Und dieser Richter, dieser Nordström, der ist Mitglied in mehreren Organisationen zum Schutz des Urheberrechts.
Ach so, ja, ja.
Unter anderem im Vorstand der schwedischen Gesellschaft zum Schutz von industriellen Eigentum, die sich um die Verschärfung des Urheberrechts kümmern und aktiv vorgehen. Außerdem gehört er der schwedischen Urheberrechtsgesellschaft an, die auch führende Vertreter aus der Unterhaltungsindustrie beinhaltet. So, also, und jetzt muss man doch ganz ehrlich sagen, wenn ein solcher Richter solche Ämter hat und dann Leute verurteilt, die gegen, da kann man doch dann fühlen.
Ja.
Aber wir wollen das nicht allein besprechen.
Vielleicht war er befangen, ne? Oder?
Wir wollen das nicht allein besprechen. Am Telefon haben wir Markus Steiner von IT- und Medienredaktion. Er ist dort Nachrichtenredakteur bei Pressetext. Schönen guten Tag, Herr Steiner.
Ja, guten Tag.
Herr Steiner, jetzt haben Sie schon gehört, was ich da alles so erzählt habe. Wie sieht es denn aus Ihrer journalistischen Sicht aus? Wie beurteilen Sie diese Lage?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache. Da gibt es zwei sehr extreme Positionen dazu, die jetzt bei diesem Gerichtsverfahren mal aufeinander geprallt sind. Das Ganze hat sich aber über die Jahre schon aufgestaut und das Ganze, diese Befangenheit des Richters, das weckt jetzt natürlich im Nachhinein den Eindruck, als wäre das Ganze eine abgekartete Sache. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war oder nicht. Fest steht aber, dass diese Befangenheit Geschichte des Richters jetzt den Betreibern der Pirate Bay, die ja jetzt verurteilt worden sind, jetzt nachträglich die Möglichkeit eingeräumt hat, da Berufung einzulegen. Und natürlich...
Nachträglich?
Ja, also die haben jetzt mittlerweile schon Berufung eingelegt und sind sich sogar sicher, das verkünden sie auch sehr erfolgreich im Internet, dass sie das Urteil noch kippen werden in einer höheren Instanz.
Ist denn die Höhe dieses Urteils, das, was sie da zahlen sollen an die Mediengiganten, ist denn das in irgendeiner Art gerechtfertigt? Gibt es da eine Basis, worauf man das berechnet hat?
Das ist schwierig. Natürlich argumentiert die Industrie immer mit den Verlusten, die sich da jährlich einfährt. Aber diese Verluste kommen ja nicht nur durch die Online-Piraterie zustande, sondern die sind auch quasi da eine direkte Konsequenz, dass einfach die Geschäftsmodelle fehlen. Ja, also da hat sich quasi im Internetzeitalter die Musikbranche grundlegend verändert und die Industrie hat es aber verabsäumt, dafür zu sorgen, dass die Musikinteressierten dieses Interesse nicht in illegaler Form befriedigen. Und das war im Internet einfach zu leicht möglich.
Wir haben da auch über Jahre davon gesprochen, dass die CDs von ihrem Wert her und von dem, was drauf ist, heute viel zu teuer sind. Die sind zu teuer. Die könnte man billiger machen, sodass man illegal gar nicht arbeiten müsste, sondern dann würden viele Leute sich die CDs original kaufen. Und denn das sind ja immerhin zum Teil 30 Euro, wir rechnen manchmal noch in D-Mark.
30 Euro kostet das?
Nein, ja, so manche CDs kosten 30, 25, 20 Euro.
Dann haben die es nicht anders
verdient. Wenn du so bei Aldi welche kaufst, die kosten dann 9,99
Euro,
ne? Und so weiter. Ich möchte Ihnen nur mal kurz was sagen, ich bin ein Sammler von Musik und das ist ja auch urheberrechtlich bedenklich, denn das Urteil ist ja auch in die Richtung da gesprochen worden, wenn illegal Musik kopiert wurde. Ich höre Radio, ich zahle GEZ-Gebühr, ich bin berechtigt, von einem Radio private Kopien zu ziehen. Ob ich das mit einem Kassettenrekorder mache oder ob ich das mit irgendwas anderem mache oder ob ich das digital mache, das macht keinen Unterschied. Und bei mir ist herausgekommen, 1 Terabyte an MP3-Musik, das sind etwa 160.000 Titel. Und die habe ich legal auf meine Platte gebracht. Warum müssen die überhaupt da irgendwie tauschen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ein Phänomen des Internetzeitalters, ja. Wenn Sie jetzt den Radiobereich ansprechen, sind natürlich immer die konkreten rechtlichen Rahmenbedingungen ausschlaggebend. Wenn Sie sagen, Sie haben sich das legal aus dem Web besorgt, ist das jetzt bei einer Tauschbörse wie Pirate Bay, die eigentlich ja nicht die Inhalte zur Verfügung stellt, sondern nur die Links zu den Inhalten im Netz, ist das noch rechtlich eine Grauzone. Da gibt es noch keine konkreten Urteile. Und man weiß nicht genau, wo sich diese Rechtsprechung auch hin entwickeln wird. In dem Fall ist natürlich dieses Urteil von Pirate Bay besonders interessant. Nicht nur jetzt für Schweden, sondern für alle möglichen Länder, wo es dieses Piraterieproblem gibt. Ja.
Die Berufung wird noch interessanter werden, nehme ich an.
Ja, also die Berufung ist natürlich schon auch ein interessanter Aspekt. Es ist eine, wenn man die Betreiber fragt, also die haben im Internet eine Pressekonferenz durchgeführt und da habe ich mich das mal eingeloggt und zugeschaut, also die sind überzeugt, dass dieses Urteil einfach noch fallen wird. Und jetzt haben sie natürlich auch ein schlagkräftiges Argument, indem sie sagen, dass der Richter da voreingenommen ist.
Ja, ja. Aber grundsätzlich ist es ja gar nicht verboten, dass man diese Links eigentlich weitergibt. Ich kann doch einen Link irgendwo hinzeigen lassen und sagen, wenn du etwas da holen willst. Ich könnte doch zum Beispiel auch ein Hinweisschild machen auf einen Laden hier und sagen, da kannst du dir Äpfel holen.
Ja, das ist die Kernfrage bei diesem ganzen Prozess, wo sich auch, wenn man da versucht, wirklich in die Tiefe zu gehen, auf das läuft alles hinaus. Also die Frage, ist es schon illegales Handeln, wenn man jetzt nur die Links zu diesen Inhalten zur Verfügung stellt oder erst, wenn man tatsächlich die Inhalte zur Verfügung stellt? Es gibt da Argumente, man könnte genauso gut sagen, wenn man jetzt bei Google was sucht und man findet da zufällig eine Musikdatei, die da illegal zum Download angeboten wird, müsste man jetzt konkreterweise dann auch sagen, dass man Google verbietet, weil die stellen ja auch die Links zu diesen illegalen Inhalten zur Verfügung. Ja.
Es gab mal eine Zeit lang, dass man diese Regelung, also die war auch nicht so richtig, glaube ich, gesetzeskonform, dass man sagte, ein Link, der als Link gekennzeichnet ist, also wo ich dann direkt auf die andere Seite komme, da habe ich die Verpflichtung, darüber nachzudenken, ob das rechtens ist. Ein Link, den ich nur so reinstelle, ohne dass er eine Funktion hat, also den man abtippen muss, ist da irgendwie was anderes. Das ist also keine direkte Verbindung zu dem Inhalt. Ja. Das ist auch so ein bisschen gefallen. Das war auch so eine zweischneidige Sache.
Ja, das sind im Grunde alles zweischneidige Sachen, wo die Rechtsexperten sich wirklich mal auf einen gemeinsamen Konsens einigen müssen. Also sobald es da keine einheitliche Auffassung gibt, werden so Urteile immer wieder schwierig und für einen Teil der Menschen vielleicht nicht ganz nachvollziehbar bleiben.
Jetzt erwarten wir also irgendwann die Berufsverhandlung und alle gehen davon aus, oder 90% der Leute, die ich gehört und gesprochen habe, gehen davon aus, dass es ein anderes, wesentlich günstigeres Urteil geben wird, nicht nur wegen der Befangenheit, sondern weil
der
auch
hier der Richter wird nicht mehr dabei sein. Ich nehme an, der wird nicht mehr dabei sein.
So, wie ist denn das jetzt einzuschätzen? Wie ist denn Ihre persönliche Meinung zu dieser Situation? Also mal nicht die sachlich-journalistische, sondern Ihre Empfindung zu dem, was da passiert mit dem Internet und mit den Leuten.
Ja, also es ist so, es gibt da wirklich die zwei Extreme und wenn ich persönlich mit dem Thema habe ich mich schon länger beschäftigt, nicht nur erst seit dem Urteil, sondern Pirate Bay, diese ganze Thematik hier zieht sich ja schon in den letzten Jahren durch die Berichterstattung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so anschaue, da frage ich mich schon, warum die Industrie da nicht viel früher reagiert hat, weil das muss ja nicht erst, wenn die CD-Verkäufe und die Umsätze pro Jahr einbrechen, passieren, dass man das Problem angeht. Und das kann auch nicht in dem Fall dann unbedingt so erfolgreich sein, wenn man das nur per Druck versucht. Also dieser Druck auf den einzelnen Nutzer, der sich vielleicht auf einer Tauschbörse im Internet was besorgen will, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, um da zu einer Lösung zu kommen. Wichtiger würde ich meinen, wäre viel eher, dass man versucht, da mit den Betreibern solcher Tauschbörsen und den Nutzern, also sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen und vielleicht eine Kompromisslösung, die für alle Seiten tragbar wäre, zu erarbeiten. Eine Art Geschäftsmodell, das wirklich auch in dieses neue Internetzeitalter passt.
Ich denke, das hört sich ganz vernünftig an, was Sie sagen. Da sollte man wirklich mal darüber nachdenken. Das Internet verändert viele Dinge in dieser Welt. Und ich hoffe nur, dass die Jungs nicht für ihre Frechheiten zu stark bestraft werden in der Berufung, dass die Sache irgendwo glimpflich ausgeht und dass es frei bleibt, auch unser Internet. Schönen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Informationen. Und wir, Herr Kollege, sind am Ende angelangt. Mhm. Uns bleibt eigentlich nicht mehr viel, als den Zuhörern und den Zuhörerinnen einen schönen Tag zu wünschen. Mhm. Den Daumen hoch.
Ich hätte allerdings eben noch sehr viel dazu zu sagen gehabt, aber die Zeit ist vorbei. Okay, Daumen hoch und weiter und zicke-zacke, oi, oi, oi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.